Ich begrüße Sie zur Vorlesung der Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen und digitalen Medien 2. Ich bin heute stimmlich ein bisschen belegt, aber das wird durch das Mikrofon alles wieder ausgeglichen. Im ästhetischen Teil geht es um Physik. Also keine Sorge, wir werden nicht mathematische Physik betreiben, weil die eher für den Programmierer und den technischen Entwickler notwendig ist, sondern wir stellen uns die Frage, wie man physikalische Eigenschaften der Computerspielwelten beschreiben und voneinander unterscheiden kann. Es gibt da drei große Blöcke oder drei große Bereiche. Das eine ist die Festkörperphysik, die seit Anfang an in der einen oder anderen Form implementiert ist. Seit ungefähr 10 Jahren arbeiten wir mit Weichkörperphysik. Also da gibt es dann Stoffe, Seile, Federn, solche Dinge. Und jetzt relativ experimentell und in wenig Spielen umgesetzt ist die Strömungsdynamik, dass sie mit einzelnen Partikeln arbeiten, die so klein sind, dass sie wie Flüssigkeiten sich verhalten. Es gibt aber wenige Spielkonzepte, die darauf aufsetzen. Das ist bislang eher noch so audiovisuelles Gimmick, also dass sie ganz viele Partikel nutzen, die dann Wolken oder eben Wasser emulieren, aber keine eigene Spielmechanik abbilden. Festkörperphysik besteht, also Rigid Body Dynamics, besteht im Wesentlichen aus Massen. Also Sie haben Spielobjekte, denen eine Masse zugeordnet wird, auf die Kräfte einwirken. Das ist aber was anderes, als wenn Sie einfach nur ein Sprite nehmen und das verschieben. Was Sie bei Physik versuchen, ist, immer im Rahmen dessen, was Ihr physikalisches Modell abzubilden in der Lage ist, einfach, man weiß nicht, wo sich das Objekt hinbewegt. Man weiß nur, wo eine Kraft drauf wirkt und dann berechnet die Physik-Engine die Bewegung und dann auch den Ruhepunkt. Das ist eben was anderes, als wenn Sie einfach sagen, wenn ich irgendwo dagegen stoße, dann verschiebe es auf der X-Koordinate um 3 Punkte. Das ist was anderes, als dann wirkt meine Kraft ein und schau mal, wo das Ding dann hinrutscht. Was wir brauchen für Festkörperphysik ist eine Position im Raum und das hat jedes Spiel, was irgendeine grafische Ausgabe hat, und das sind ja die allermeisten, selbst Text-Adventures haben für ihre Objekte eine Position. Wo ist das Objekt? In der Regel XY-Koordinaten. Also auch Spiele ohne Physik, ohne größere Physik, wie hier Civilization 1, ordnet seinen Spielobjekten eine Position im Spielraum zu. Das ist eben die Frage, kann an einer Position, können da mehrere Objekte sein oder kann da nur eins sein? Solche Fragen stellt man sich dann später. Also kommt es zu Kollisionen oder ist das beliebig stapelbar? Das ist das Erste, was wir brauchen, eine Position. Dann brauchen wir, wenn wir Physik berechnen wollen, sowas wie Geschwindigkeiten. Eine Geschwindigkeit ist die Änderung einer Position in der Zeit. Für die Freunde der Mathematik oder eben die erste Ableitung der Position. Aber ist egal, also es ist halt für die Änderung des Ortes. Das kann man visualisieren, wie hier in Missile Command, ein sehr einfaches Spiel von 1980, was mitten aus dem Kalten Krieg kommt. Das sind nämlich sowjetische Atomraketen auf amerikanische Städte abwehren müssen. Und diese Raketen, die werden halt mit einer festen Geschwindigkeit in Form von diesen Linien abgebildet, also deren Vektor, Geschwindigkeit ist auch ein Vektor, es geht ja um eine Richtung, in die man sich bewegt, wird einfach pro Frame, wird das um 1 Pixel vorgeschoben. Und dann sieht man halt diese Linien, die man heute noch zitiert, also das ist noch so eine typische Darstellung, wenn man amerikanische NORADs im Fernsehen oder im Kino sieht, dann hat man immer diese Linien, in denen sich die feindlichen Flugkörper bewegen. Und das ist aus Missile Command sehr häufig inspiriert, was sich dann halt also inspiriert und dann wird es zitiert durch andere Filme. So, da sieht man die Geschwindigkeit, also die Änderung der Position im Raum. Als nächstes die Rotation, also dass sie so Dinge haben, wie bewegt sich das. Und jetzt muss ich Ihnen dringend Katamari Damacy zeigen, für alle unter Ihnen, die das nicht kennen. Das ist nämlich so ein nettes Spiel, was nur aus Japan kommen konnte. Ihre Aufgabe ist es, mit diesem klebrigen Ball durch die Welt zu rollen. Also Rotation ist da ein wesentliches Spielprinzip und alles bleibt dran kleben, was kleiner ist. So, und das Die Idee ist tatsächlich, dass sie so langsam die ganze Welt aufwickeln. Mit relativ, also da gibt es dann alle möglichen mehr oder weniger absurden Gegenstände. Und das Spiel gewinnt da seinen Charme, wenn sie es halt ein bisschen spielen. So, das heißt, jedes Objekt, jetzt aus Spielphysik-Sicht, dieser Ball rollt erstmal, aber jedes Objekt hat, was daran festklebt, hat einen Rotationsmittelpunkt, das ist der Mittelpunkt des Balles, um den es rotiert mit diesem Ball zusammen. Und so, und dann hat man auch eine Position, und da ist halt eine Kollision vorgesehen. Wenn dieser Klebeball da irgendwie dem Ding entgegenkommt, dann bleibt es ab einer gewissen Größe dran kleben, warum auch immer. Und sie müssen halt aufpassen, dass sie sich nicht in irgendeine Sackgasse manövrieren, wo sie dann nicht mehr rauskommen. Was aber schwierig ist, weil sie auch reinkommen, aber dass sie irgendwie runterfallen und dann irgendwie stecken bleiben. Sie haben nur eine bestimmte Zeit. Und das Ziel ist es, bis zum Mond zu kommen, indem sie die ganze Welt aufrollen. Das wird dann immer größer. Dann nehmen sie ganze Häuser mit oder hinterher dann eben noch die größeren Krankenhäuser, Bäume, alles, was man so, was halt kleiner ist oder weniger Masse hat, bleibt an diesem Ball kleben. Das gibt es auf jeder Plattform. Das Spielprinzip hat sich seit den Anfangszeiten nur unwesentlich geändert. Also das können Sie auch sehr schön auf Tablets oder Touchscreen spielen. Jetzt rollen Sie durch das Meer und irgendwann wollen Sie halt zum Mond. Also hier ein ganzer. So den Schaden, den Sie da anrichten, das spielt alles keine Rolle. Das ist sozusagen, also es ist kein SimCity oder so. Da schreit dann auch niemand so richtig, dass Sie seine Stadt kaputt machen. Sie rollen halt alles auf. Gut, also das ist, wäre mal eines der Spiele, in denen Rotation wirklich tragendes Spielprinzip ist. Time Pilot hatte ich Ihnen ja schon mal gezeigt, ist so ein 2D-Schmapp, also wo Sie halt im ganzen Raum im XY fliegen können. Aber im Gegensatz zu anderen Schmapps, wo Sie sich links und rechts bewegen, haben Sie hier Polarkoordinaten. Also Sie stellen einen Winkel ein Ihres Flugzeugs und dann einen Impuls, um nach vorne zu fliegen. Das ist bei Flugspielen im 2D ist das häufig so, dass sie eben nicht sich rechtwinklig bewegen. Das wäre dann eher bei so Run and Guns, also wo sie laufen und dann haben sie halt irgendwie eine Figur, die kann sich an der links und vorwärts und rückwärts bewegen. Sobald sie Flugzeuge oder Fahrzeuge haben, wird meistens der Winkel verändert mit den Links-Rechts-Tasten und mit den Vorrücktasten geht es dann vorwärts, manchmal auch rückwärts. So, das ist eine Rotation, wo sie meistens einen Winkel bestimmen müssen. Das geht in zwei. Bei Time Pilot haben sie eigentlich nur eine Achse, die senkrechte Achse, die den Rotationswinkel angibt. Bei Katamari Damacy haben sie alle drei. Sie rotieren wirklich um alle drei Achsen und müssen dann mit dem Controller entsprechend steuern, ob es nach links oder nach rechts, und der rollt stetig vorwärts. Als nächstes brauchen sie Kraft für die Physik. Also wir haben jetzt Rotation, aber das haben wir häufig bei Spielen, dass sie von Null auf Höchstgeschwindigkeit sofort kommen. Also gerade bei den frühen Spielen, wo eigentlich keine Physik, also die Physikberechnung bezog sich dann höchstens auf die Position, Geschwindigkeit und die Rotation. Aber Kräfte, dass Kräfte eine Rolle spielen, das ist später hinzugekommen, wobei wir das bei so Spielen wie Marble Madness halt auch schon haben. Das Spiel kennen Sie vielleicht auch analog, weil sie nichts anderes, sie haben halt so eine Landschaft, die schon geneigt ist, und sie sind dieser Ball, der Ball muss ins Ziel rollen. Die Rotation ist hier zwar dargestellt, aber spielt keine Rolle, also dass dieser Ball rotiert, ist eher so eine Visualisierung. Der kann sich halt bewegen, aber es werden Kräfte auf ihn, unter anderem die Schwerkraft. Und sie müssen immer aufpassen, dass sie eine Gegenkraft einwirken. Also sie können diese Kugel nicht steuern, aber sie können Kraft drauf einwirken, sodass er dann bremst. Und das Spiel ist also im Wesentlichen, ja, sie müssen halt sehen, ja, müssen sie da rumnavigieren, dass sie da drum rumkommen. Und sie müssen halt die Kräfte gut einschätzen, dass sie immer zum Ziel kommen in der entsprechenden Zeit. Und das ist das Prinzip, das gibt es auch als Holz, so ein Holzbrett, da müssen sie dann immer die Winkel der Neigung einstellen, sodass die Kugel darauf richtig rollt. Also es ist ganz ähnlich, weil sie auch da nicht die Spielfigur direkt steuern, hier auch nicht, die steuern nicht direkt die Figur, sondern nur die Kraft, die darauf einwirkt, und dann rollt sie nach der Physik, um die es hier halt geht. So, und das sehen Sie, ist eine entsprechende Herausforderung, die dann immer komplexer wird. Das wäre Marble Madness als Spiel, also eines der frühen Spiele, in denen Kraft eingewirkt wird. Heute ist das alles selbstverständlich, dass Sie wenn sie gegen irgendeine Kiste laufen oder irgendwo hinspringen oder wogegen stoßen, dass da eine Kraft einwirkt, die das Ganze dann umfallen lässt oder zur Seite schiebt. Das ist aber noch eine zusätzliche Berechnung. Kraft ist ja auch ein Vektor, da müssen Sie wieder gucken, in welche Richtung wirkt die Kraft, wie stark ist die, wie stark ist die Masse oder wie groß ist die Masse meines Objekts und was hat das für eine Änderung der Position und zum Beispiel der Geschwindigkeit zur Folge. Aber man kann ja noch weitergehen, nämlich Beschleunigung auch noch einbeziehen. Beschleunigung ist die erste Ableitung der Geschwindigkeit. Also die Änderung der Geschwindigkeit ist die Beschleunigung und die Geschwindigkeit ist die Änderung der Position. Was Sie also mit Beschleunigung hinkriegen, ist, dass Sie langsam die Geschwindigkeit ändern. Das ist aber noch nicht das Gleiche. Also nur weil Sie eine Gegenbeschleunigung haben, heißt es noch nicht, dass Sie auch in diese Richtung gehen. Lunar Lander wäre da ein ganz schönes Spiel. Ein ganz frühes auch. Beschleunigung ist im Grunde genommen nur eine spezielle Kraft, die halt auf so einen Gegenstand einwirkt. Die Schwerkraft zum Beispiel. Also das ist so ein ganz frühes, das ursprünglich auch als Vektorspiel konzipiert. Und Sie haben über Ihren Schub, können Sie, Sie können das, diese Lunar-Länder drehen, um einen Winkel und dann einen Schub auslösen, der wiederum eine Beschleunigung zur Folge hat. Sie sehen also, das sinkt nach unten konstant, aber Sie können eine Kraft nach oben wirken, die dann erstmal die Geschwindigkeit bremst. Sie ändern die Geschwindigkeit, bis es steht, und Sie können auch, wenn Sie mehr Schub geben, wieder nach oben fliegen. Das kostet Sie halt Sprit. Und das Ziel ist es, mit möglichst viel Sprit möglichst sanft zu landen. Und das ist ähnlich wie bei Marble Madness, müssen Sie halt die Kraft richtig einschätzen, aber Sie können die Kraft im Laufe der Zeit aufbauen, indem Sie mehr Schub geben. Und dann fliegt dieses Landemodul in die entgegengesetzte Richtung, ändert es seine Geschwindigkeit. Und ansonsten wirkt permanent die Schwerkraft. Wenn Sie nichts machen, dann erhöht sich die Geschwindigkeit nach unten. Also die Fallgeschwindigkeit wird stärker, wie man das von so einer Schwerkraft erwartet. Auch das haben Sie heute selbstverständlich. In so modernen Engines sagen Sie einfach Use Gravity und dann wird die Schwerkraft eingeschaltet, auf einen vernünftigen Wert gestellt und dann geht's los. Aber Sie können sie natürlich auch ändern, so eine Schwerkraft im Spielverlauf. Bei Super Mario Bros. Ist das so, wenn Sie hochspringen, wirkt die Schwerkraft nach unten, aber wenn Sie runterfallen, dann wirkt sie doppelt so stark, damit der mit so einem richtigen Rums wieder unten landet. Das merkt man gar nicht, weil es nur für den springenden Mario gilt, also der Rest der Welt bleibt davon unbelastet. Aber es gibt halt den Trick im Hintergrund, erhöht man die Wirkung der Schwerkraft um 2 und damit ist der Sprung nach oben ganz anderer als diese Landebewegung. Gut, also das wäre Schwerkraft und Beschleunigung. Und dann gibt es noch Reibung. Reibung bedeutet, dass permanent eine Kraft in Gegenrichtung wirkt. Also wenn Sie fliegen, Sie beschleunigen, haben eine Geschwindigkeit, dann wirkt eine Kraft in Gegenrichtung, die Luftreibung im freien Weltraum, die bremst dann Ihre Geschwindigkeit wieder ab. Hat ähnliche Wirkung wie eine Kraft oder wie eine Beschleunigung, aber wirkt halt nur, es wirkt je stärker Sie fliegen, desto stärker wirkt die Reibung. Die wirkt nicht erstmal von sich, sondern nur, wenn Ihr Objekt sich bewegt. Das haben wir in Asteroids gesehen, das zeige ich Ihnen jetzt nicht nochmal, weil wir es schon öfter hier hatten. Da ist es absurd, weil ja gerade im Weltraum eine Reibung keine physikalische Erklärung hat. Da gilt ja gerade, wenn Sie einmal fliegen, die Geschwindigkeit bleibt dann konstant, bis eine Kraft wieder einwirkt. Aber es gibt keine Luftpartikel, die dafür sorgen, dass sich die Geschwindigkeit von selber verringert. Das haben Sie aber gemacht. Das ist natürlich so ein Abwägen zwischen einerseits der spartanischen Optik. Also man konnte sich 1979 ja auch wenig leisten an Hintergrundgrafik und Vordergrundgrafik. Und deswegen war Weltraum das natürliche Setting. Der Bildschirm durfte schwarz bleiben. Und man musste sich nicht viel ausdenken, warum das jetzt so schwarz ist. Na, ist halt im Weltraum. Auf der anderen Seite ist aber die Spielsteuerung, die brauchte so eine... Also es spielt sich besser, wenn sich das Raumschiff wieder verlangsamt. Sodass Sie kurz Schub geben können und dann wissen Sie, ich lande da vorne. Und Sie müssen sich nicht Schub geben, drehen und dann Gegenschub geben, wie bei Lunar Lander. Und das ist dann so ein Abwägen zwischen Spielmechanik und Narration oder narrative Einbettung. Das ist dann halt ein Weltraumspiel mit Reibung. Warum nicht? So, und dann gibt es Impulse. Impulse ist Kraft mal Masse. So, bekannte Spiele, und das hat man in den letzten Jahren verstärkt gesehen, bekannte Spiele bauen eben mit Physik-Engines und sagen, okay, ich wende eine Kraft auf mein Objekt an, und dann gucke ich mal, wo das hinfliegt. Das ist ja per Festkörper Physik relativ einfach berechenbar. Also mit Luftwiderstand hat man eine Parabel, ohne Luftwiderstand hat man eine Parabel, mit Luftwiderstand hat man dann also so eine etwas abgekrümmte Parabel. So, und was dann darauf aufbaut, auf so einer Physik, ist halt Angry Birds. Ich nehme an, dass Sie das kennen, wenn nicht. Es gibt jetzt auch diesen tollen Film dazu. Ja, Sie sind wahrscheinlich nicht die Zielgruppe von diesem Film. So, es hat auch eine Narration, aber die spielt überhaupt keine Rolle. Sie haben ja halt diese Vögel und ihr Ziel ist es, die Konstruktion zu zerstören. So, indem sie also eine Schleuder nach hinten ziehen, damit wenden sie dann schon, ich gucke mal hier, ob ich mal was Interessantes habe, damit wenden sie eine Kraft an. So, und jeder dieser Vögel hat halt eine bestimmte Masse. Also ist unabhängig von der Größe. Also manchmal ist der Große auch schwerer, aber nicht unbedingt. So, und diese Masse wiederum setzt mit der Kraft zusammen. Kraft mal Masse ist der Impuls. Und die sorgt dann dafür, dass sie, wenn sie gegen irgendwas prallen, dort auch eine Kraft einwirkt. Und das Ganze ist halt basiert auf der Physik Engine. Wenn die Kraft dann dafür sorgt, dass der Schwerpunkt sich verlagert, dann kippt diese Struktur um. Oder wenn die Kraft oder der Impuls zu groß ist, also weil entweder die Geschwindigkeit zu hoch war oder die Masse des Vogels zu groß ist, dann zerbricht die Struktur. Also Glas ist ziemlich einfach, Holz und Stein, also Stein ist schwieriger, Holz können sie zerschmettern, aber es kostet mehr Aufwand. Und das Ziel ist immer, da irgendwie zu dem Schwein vorzubringen. So, und jetzt kippt alles um, und wenn das Schwein auch, das hat auch einen bestimmten Widerstand, und wenn dort zu viel Masse drauf kippt oder die zu schnell drauf kippt, dann platzt das Schwein und sie haben den Level gewonnen. Und dazu eine Geschichte zu finden und einen Film rauszudrehen, das ist schon eine besondere Herausforderung, die auch nur leidlich gelingt, aber das Spiel funktioniert als Spiel gut. So, und dass das jetzt Schweine sind und Vögel, ist eigentlich völlig gleichgültig, weil die Herausforderung ist es, die Gamephysik zu meistern, also zu berechnen, wo wird mein Vogel landen, ich habe ja so eine Fluglinie, aber auch, wie schaffe ich mit den, ich habe ja nur eine begrenzte Anzahl von Vögeln, wie schaffe ich es, also möglichst viel kaputt zu machen. Und das hat, dadurch, dass es physikalisch so sauber simuliert, hat eben diese Freude daran, eine Sandburg oder eine Baukastenburg zu zerstören. Wer daran Freude hat, mag dieses Spiel. Und da es nur ein Spiel ist, ist niemand traurig hinterher, weil die Schweine ja böse sind. So, und dann gibt es noch neben dem Impuls, also sie haben eine Geschwindigkeit und eine Masse, gibt es dann noch zusammen mit der Rotation einen Drehimpuls. Also das ist dann so das Höchste der Gefühle. Im Perfect Balance wäre so ein Spiel. Drehimpuls heißt, dass sie die Rotation beibehalten und die Rotation auch wiederum abhängt von ihrer Masse. Also je nachdem, wie schwer oder wie massereich ihre Objekte sind, desto schneller drehen sie sich, desto stärker drehen sie sich, wenn sie erstmal die richtige Kraft haben, und desto schwerer ist es auch, sie wieder dazu zu bewegen, sich nicht mehr zu drehen. Also sie müssen wieder mehr Kraft aufwenden, um den Impuls in die andere Richtung zu lenken. Ein Spiel, was das nutzt, ist Imperfect Balance. Das ist so ein kleines Flash-Game, was Sie auf Congregate finden. Was ich hier mal kurz anspiele. Ist im Grunde genommen auch so ein Physik-Puzzler. Das ist eines der Hauptanwendungen für Physikspiele. Lange Zeit war... Also Sie können diese Blöcke hochheben und dann... Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja. Sehr gut, darf ich jetzt spielen. Also gut, hier. So, das kann ich jetzt drehen und dann loslassen. Dann fällt das um und das Ganze rotiert. Sie sehen, es hat viel von Angry Birds, aber es ist halt noch aus der Vorzeit. Also es ist älter als Angry Birds. Und das Ziel ist es, eben auch zu berechnen, wie wird der Drehimpuls sein und wie kann ich dafür sorgen, dass alles hier von diesem Podest runterfällt. So, und da sieht man schon, es hat was mit Masse zu tun, es hat was mit Drehung und Drehimpulsen zu tun, weil ich die entsprechend berechnen muss. So. Ein Puzzler, ein Physikpuzzler, wie man das inzwischen so auch gerade auf Touch oder Mobiles hat man das häufiger, weil man das eben schnell spielen kann. Das ist ein typisches Casual Game. Ich kann ein Level versuchen, wenn ich am Bus warte, wenn er kommt, dann verliere ich maximal den Level. aber ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich irgendwelche Spezialdinge da eingebaut habe und nicht mehr weiß, was ich wofür genutzt habe. Oha, jetzt wird's knifflig. Ja, war nix. Gut. Kann man so nicht sagen. Gut. Also das wäre dann Drehimpulse, dass Sie alle Kräfte und die Auswirkungen der Kräfte berücksichtigen. Also was hat meine Masse, wenn ich die bewege, was wird die verursachen? Und zwar, welche Bewegung wird sie verursachen und welche Drehung wird sie verursachen? Und dann sind Sie einigermaßen fertig und können sich mit so ballistischen Dingen rumschlagen, wie Sie das vielleicht aus den Spielen der Worms-Reihe kennen oder hier Raft Wars. Es geht darum, dass Sie das, was Computer immer schon so gut konnten, ballistische Kurven im Kopf bestimmen. Also Sie schießen was ab und Sie wissen halt nicht, wo es landet. Sie müssen das im Kopf berechnen. Also Angry Birds ist ein typisches Ballistikspiel. Es ist nicht das einzige und auch bei Leib nicht das erste, aber es ist das mit Abstand erfolgreichste. Gleich die Worms-Reihe ist, weil sie schon so viele Jahre, irgendwie 25 Jahre auf dem Buckel. Da gibt es schon eine Menge Instanzen, die auch relativ erfolgreich sind, aber Angry Birds ist ja so ein Single-Hit. Und Worms wurde, glaube ich, meines Erachtens noch nie verfilmt. Also ich glaube, das hat einfach eine bessere Zielgruppe gefunden als Worms. Also bei Worms sind sie so Würmer und müssen auch mit verschiedenen Waffen versuchen, die anderen Würmer aus dem Feld zu vertreiben. Bei Raft Wars ist auch, da sind es diese beiden kleinen Jungen und die können halt Tennisbälle, Handgranaten und Raketen abschießen, um Piraten zu vertreiben, die versuchen, den Schatz zu klauen, den sie gefunden haben. Das Ziel ist aber auch hier, dass sie diese entsprechenden Parabeln bestimmen. Und hier sehen Sie halt, ohne Reibung ist das Schwarze, das ist eine ganz normale Parabel, das Ding geht hoch, aber wird ja von der Schwerkraft, wird das Projektil wieder nach unten gezogen, sodass es diese typische Parabelform bekommt, weil es eine quadratische Gleichung ist. Und dann gibt es verschiedene Reibungsformen mit Stokes und mit Newton-Reibung, also das kann man dann entsprechend nachlesen, was das ist. Und es kann Ihnen aber als Game Designer dann auch egal sein, weil Sie es wahrscheinlich einfach nur einhacken, so ein Häkchen machen. Jawohl, hier gibt es eine Reibung und dann kann man vielleicht auswählen, ob Stokes oder Newton ist und dann schauen Sie, was Ihnen besser gefällt. Aber Sie müssen im Einzelnen nicht verstehen, welche Differentialgleichungen da ausgerechnet werden, um diese Reibung wirklich zu bestimmen. Das ist insofern interessant, dass eben die frühen Computer, hatte ich Ihnen ja jetzt schon mehrfach demonstriert, dafür gebaut wurden, solche Kurven zu berechnen, damit halt die Marschflugkörper oder die Artillerie weiß, in welche Richtung, wie hoch und bei welchem Wind sie schießen muss. Und daraus haben sich die frühen Computerspiele entwickelt, weil solche Berechnungen durchzuführen waren sehr einfach und konnte dann auch für Tennis oder Fußball oder andere Ballspiele, denen ist es ja auch egal, ob das jetzt, sieht man ja nicht, ob es ein Tennisball oder eine Granate ist, ist dem Spiel erstmal egal. Das ist erstmal ein Asset. Und dann die Frage der Wirkung. Also der Tennisball wirkt anders als die Granate, als die Rakete. Aber aus physikalischer Sicht sind das einfach drei Objekte, die ungefähr gleich behandelt werden. So, ich fasse zusammen. Festkörperphysik braucht die Position der Objekte, in der Regel drei Koordinaten im Raum, also Position. Dann haben Sie eine Orientierung. Wie ist dieses Objekt gedreht? Und da gibt es interessante Sätze, dass Sie jede Drehung, also egal wie Sie es drehen, können Sie durch die drei Winkel um die drei Raumachsen ausdrücken. Und das ist, also Sie brauchen auch nicht mehr, es geht nicht mit weniger, also, aber Sie brauchen auch nicht mehr als diese drei Achsen, also die rechtwinkligen Achsen, können Sie, egal wie Sie dieses Objekt verdrehen im Raum, können Sie mit drei Winkeln jegliche Position im Raum angeben, also jegliche Orientierung im Raum. Also brauchen Sie drei weitere Parameter, nämlich die Rotation um die drei Raumachsen. Dann brauchen Sie die Masse. Welche Masse hat das Objekt, die dann eine Rolle spielt, wenn Sie mit Kräften und Impulsen arbeiten oder wenn dieses Objekt hochgehoben werden kann, aber nur, wenn Sie stark genug sind. Sie brauchen sowas wie Impulse, also Masse mal Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit ist einfach nur die Änderung der Position. Oder andersrum, Sie geben die Geschwindigkeit ein und wissen dann im nächsten Frame oder in einer Sekunde legt dieses Objekt so und so viel die und die Entfernung zurück, die man ja aus der Position bestimmen kann. Und wenn Sie möchten, können Sie noch einen Drehimpuls haben, der die Rotation um drei Raumachsen angibt. wenn sie mit Kräften arbeiten, die darauf wirken, dann müssen sie halt gucken, das mit der Masse verrechnen. Also die gleiche Kraft ist bei einem massereichen Objekt nicht so wirksam wie bei einem leichteren Objekt, was so die Änderung der Geschwindigkeit oder der Rotation angeht. Das ist die Aufgabe der Physik bis, eigentlich bis so Anfang, Mitte der Nullerjahre war man mit Festkörperphysik sehr zufrieden. Einfach weil die Anzahl der Objekte, Sie müssen ja für jedes Objekt was bestimmen, und die Anzahl der Spielobjekte war in dieser Zeit noch sehr überschaubar, sodass man an andere Physikformen, eben Weichkörper- und Strömungsphysik, da gar nicht denken konnte. Und bis heute ist das so die Brot- und Butterphysik der meisten Spiele, dass sie wirklich Festkörperphysik benutzen. Das kann man eben analytisch daran festmachen, welche dieser physikalischen Eigenschaften werden umgesetzt. Das nächste, was die Physik-Engine machen muss, ist in Bezug auf Raum, Position, die Kollisionsbestimmung. Das ist gar nicht so trivial, wie das vielleicht den Anschein hat. Natürlich können Sie von jedem Objekt jeden Punkt mit jedem anderen vergleichen und gucken, liegen die übereinander. Und wenn zwei Punkte übereinander liegen, kommt es zur Kollision. Das kann man machen, aber es kostet viel zu viel Rechenzeit. Viel zu viele Ressourcen, die Sie nicht haben. Also müssen Sie sich überlegen, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand bestimmen, ob zwei Objekte kollidieren. Insbesondere, wenn die Objekte so unregelmäßig geformt sind, wie eben dieser Stein oder die Autos oder Yoshi. Und was Sie da machen können, ist, dass Sie eine Bounding Box definieren. Also im Grunde genommen hier ein Würfel, der nicht angezeigt wird, aber der viel einfacher zu berechnen ist als Kugeln. Oder Kugeln sind eigentlich einfach zu berechnen, aber als so Würfel mit abgerundeten Ecken oder Yoshi oder ein Auto. So, und dann gucken Sie erstmal, gibt es eine Kollision zwischen zwei Bounding Boxes oder Bounding Circles, wie bei dem Auto 2D-Spiel. Und das ist bei Circles sehr einfach. Wenn der Radius oder die Entfernung der beiden Objekte größer ist als die Summe der Radien dieser beiden Bounding Circles, dann gibt es keine Kollision. Und wenn die Entfernung kleiner ist als die Summe der Radien, dann gibt es eine Kollision. Bei Yoshi ist es ganz ähnlich, könnt ihr halt auch gucken, ist eine der Ecken innerhalb der anderen Box. Das führt dann aber zu dem Problem, selbst wenn die beiden sich nicht berühren, wird eine Kollision festgestellt, weil sich ja, man guckt ja auf die Bounding Boxes und nicht auf die einzelnen Pixel der Sprites. Und das wiederum finden manche Spieler dann gemein, dass man ja überhaupt nicht getroffen wurde oder man wurde ja in keinster Weise berührt, man ist doch gerade drumherum gekommen und dennoch wird eine Kollision registriert. Bei so kleinen Spielen, bei diesem Autorennen, das meistens ja auch sehr schnell geht, dann merkt es der Spieler häufig nicht. Bei anderen Spielen ist es dann schon auffällig, dass es keinen Treffer gab, aber dennoch einer registriert wird. Und da gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder Sie machen Ihre Hülle kleiner, dass Sie sich wirklich an die Mesh anlehnen, also an ihr Spielobjekt, und versuchen wirklich nur zu bestimmen, ob zwei Punkte innerhalb des Objektes übereinander treffen. Das geht bei einigen Objekten ganz gut, bei so einem Yoshi ist es sich recht schwierig. Also entweder Sie erhöhen die Rechenzeit der Kollisionsbestimmung oder Sie haben halt diese nicht überlappenden. Die andere, Sie sehen ja hier diese konvexen Hüllen. Eine konvexe Hülle ist eine Zellophanfolie, die Ihr Objekt einschließt, aber dabei konvex ist. Also es gibt keine Dellen. Konvex heißt, wenn zwei Punkte in dieser Hülle sind, dann ist auch die Verbindungslinie in der Hülle. Was bei einer Delle, wenn Sie so ein Tal haben und Sie haben links und rechts auf dem Hügel einen Punkt, dann ist die Verbindungslinie nicht mehr in dem Bereich. Und bei konvexen Körpern ist es eben so, dass alle Verbindungslinien drin sind. Und eine konvexe Hülle ist die kleinste konvexe Form, in die dieses Objekt reinpasst. Das ist noch angenehmer als ein Würfel oder ein Kreis oder eine Kugel. Es kann ein bisschen komplexer sein, aber es ist weniger komplex als die Teekanne oder dieser Stern oder diese merkwürdige geformte Röhre. Was Sie machen können, ist, Sie gucken, gibt es eine Kollision der konvexen Hüllen oder der Bounding Boxes? Und wenn es zur Kollision dort kommt, dann bestimmen Sie auf Pixelebene, ist wirklich ein Pixel von meinem Yoshi in dem Pixel von dem anderen Yoshi? Und dann kommt es zur Kollision. Damit sparen Sie sich viele Berechnungen, weil Bounding Boxes gar nicht so oft kollidieren. So, und das letzte war die letzte Variante, die man aus sehr frühen Spielen kennt oder aus eben Tile-Based Games. Eine Kollision entsteht, wenn zwei Figuren auf dem gleichen Feld landen. Punkt. Also die Bewegung dazwischen spielt keine Rolle. Es wird erst kollidiert, wenn die Koordinate des Feldes gleich ist. Gerade wenn Sie Time-Based Movements haben, ist wie beim Schach. Also beim Schach können Sie auch mit dem Springer drüber hüpfen oder so oder mit dem Läufer dran vorbeiziehen. Selbst wenn der Läufer, wenn Sie diagonal gehen, andere Felder berührt, wird das längst noch nicht als Angriff gewertet. Die Kollision entsteht erst, wenn zwei Figuren aufs gleiche Feld wollen. Und das ist bei so Tile-Based Games üblich. Dann gibt es Ragdoll Physics. Ich habe Ihnen das, glaube ich, schon mal gezeigt, dieses wie heißt das dann? Turbo Dismount, wo Sie halt einfach sich bemühen müssen, möglichst großen Schaden an so einem Crash-Test-Dummy auszulösen. Der Vorgänger war der Dismount Poras Turvat. Ich kann mal schauen, ob es das noch gibt. Das war ein ganz, also das kann man längst nicht mehr spielen, also auf meinem Rechner nicht, weil es zu alt ist, aber ich kann Ihnen sicherlich noch das Gameplay zeigen. Das war so ein Spiel, also das würde sofort indiziert werden müssen nach deutschem Recht, weil hier humanoide Figuren wirklich zu Schaden kommen. Das ist überhaupt das, die ganze Spielidee ist, dass Sie eine Kraft ausüben, also Ihre Figur steht da oben, dann geben Sie einen Vektor an und sagen, da bitte schubsen, und dann fällt die Treppe runter und ist halt als Ragdoll, also Ragdoll heißt so Lumpenpuppe, miteinander verbunden. Also die einzelnen Objekte, das sind also Zylinder oder Würfel oder Kuben, die sind miteinander verbunden, sodass die Figur dann einigermaßen ihre humanoide Form beibehält und immer ausrechnet, okay, wenn dieser dorthin trifft, auf die Kante oder mit dem Impuls, dann nimmt die so und so viel Schaden. Und das Ziel ist es, einfach an jedem Körperteil den Schaden so hoch wie möglich einzustellen. Und das schaffen Sie, indem Sie die Kraft halt richtig ansetzen. Sie können, das können Sie eben von vorne, von hinten, das ist hier jetzt wenig in diesem Video wenig gezeigt, Sie können halt auch von links unten nach rechts oben, aber wir können ja mal hier Turbo Dismount ist dann die Party-Fassung dieses Spiels. Ich glaube, dass ich Ihnen das schon mal gezeigt habe. Die viel lustiger ist, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt, wie Sie die Sachen kaputt machen. Es richtet sich, also wie viele dieser lustigen Physikspiele, ob das jetzt Goat Simulator ist oder Surgeon Simulator oder Octodad, das sind alles so Spiele, die basieren darauf, dass Sie die Spielphysik nicht so richtig in den Griff bekommen. Und dass Sie mit und gegen die Spielphysik spielen. Ach so, hier, also da beschleunigen Sie halt, denn dann sitzt Sie auf dem Einkaufswagen, den Sie beschleunigen. Und das Ziel ist es auch hier, einen möglichst spektakulären Fall zu erreichen. Das ist die kommerzielle Fassung von Poras Turvat. Also da ging es nur um Treppen und hier geht es halt um die verschiedenen Szenarien, die Sie einstellen können. Insgesamt ist es viel stärker gepolished. Also Sie haben eine bessere Kamera, mehr Assets, bessere Musik. Alles ist irgendwie sinnfälliger. Also das Spielprinzip ist im Grunde genommen unverändert. Sie beschleunigen und sorgen dafür, dass das Ganze hier möglichst spektakulär wieder landet. Und das ist das Spielprinzip. Aber ich habe das, glaube ich, ich habe Ihnen ja schon mal gezeigt und war schon damals überrascht. Es funktioniert und das läuft über Ragdoll Physics. Und Ragdoll Physics ist so realistisch, dass es in Deutschland regelmäßig zu einer 18er Einstufung, also Spiele mit Ragdoll Physics werden in der Regel indiziert in Deutschland. Also beziehungsweise sie müssen sich zensieren. Also dann muss halt die Ragdoll Physics ausgeschaltet werden. Wenn sie einen Gegner treffen, muss der verschwinden. Aber der darf nicht realistisch den Balkon runterfallen. Dafür wird sie entwickelt. Also gerade für Shooter oder eben Spiele, wo irgendwie sie Gegner runterschubsen, das können auch Stealth-Games sein, wo sie halt Gegner zur Seite räumen müssen, ist Ragdoll Physics eine Form des physikalischen Realismus, aber dem erwachsenen Spieler nicht zuzumuten. Dann gibt es Umgebungsphysik als Teil des Gameplays, was man so seit Half-Life wurde es dann sehr berühmt, inzwischen selbstverständlich, dass sie auch kleine Physikrätsel haben, sie müssen irgendwo drüber. Aber das Interessante ist, hier sehen Sie Trespasser von 1998. Das war maßwegweisend, also die Physik, das Spiel selber nicht so. Das Spiel selber hatte viele Quirks, aber es war so Jurassic Park. So, und das Interessante war, dass sie halt, hier sehen Sie das aus dem Level-Editor, dass viele der Effekte dort wirklich über Physik laufen. Das ist übrigens der Shooter. Das heißt, sie können, wenn sie dann Kräfte anwenden, dann fällt dieser Stapel um. Sie haben alle möglichen Formen der Festkörperphysik, die hier eingesetzt wird. Und das führt dann zu verschiedenen Rätseln. Müssen wir mal gucken, Trespasser. Was allerdings im Gameplay nicht so überzeugend umgesetzt wurde, weil es dem Spielemachen auch nicht so ganz klar war, was man damit machen kann. Das ist dann in Half-Life, wird es dann schon ein bisschen anders und später dann auch in Half-Life 2, also da ist dann Physik wirklich auch, dass sie wirklich, naja, da müssen sie irgendwelche Klippen überbrücken, indem sie Bretter hintragen, da müssen sie die mit Gegengewichten halten, damit sie ihr Gewicht aushalten, etc. Ich habe was von Octodad heute. War ein ernstzunehmender Shooter. So, das ist Trespass. Was Sie hier haben ist Rectal Physics started here. It did the idea of physics puzzles in a shooter. You could throw objects at other objects and they'd react in an almost realistic way, which was pretty novel for the time. Also seit 98 haben wir realistische Umgebungsphysik mit Festkörperphysik. Und Festkörperphysik ist tatsächlich, also viel gibt es da nicht mehr zu tun. Wir sind inzwischen, wenn wir Luftreibung bei Projektilen in der Ballistik mit einbeziehen, kann man Festkörperphysik, kann man nicht sagen, so in 5 Jahren wird die Festkörperphysik noch viel realistischer, wird sie nicht. Also das ist nicht die Festkörperphysik, die das Problem macht, sondern eher die Anzahl der Objekte. Dann bewegen sie halt das Auto als Ganzes und nicht einzelne Teile davon. Das ist eher die Herausforderung, wie viele Objekte sie haben, aber nicht, ob die physikalische Simulation funktioniert. Also ein Beispiel wäre hier Fracture Physics. Das ist aber, in der Regel ist es Eye Candy. Also es gibt so diese Red Faction Spiele, die benutzen das. Aber Fracture Physik heißt, sie bauen sich ihre Strukturen und können die dann demolieren. Und zwar je nachdem dort, wo sie Kraft anwenden. Also hier ist halt so eine Tempellandschaft, die sie einfach, dieses Fadenkreuz ist jetzt nicht mal ein Projektil, ist ja eine Demo, man tut noch nicht mal so, dass da geschossen wird. Es wird einfach an dieser Stelle wird eine größere Kraft aufgewandt. Und damit können sie die Szene demolieren. Und auch das ist so ein bisschen wie bei diesen Turbo-Dismounts, die große Freude an der eigenen Wirksamkeit, die da ausgelöst wird. So dieses, ich kann das alles kaputt machen. Und bei manchen Spielen braucht man das dann auch. Also das heißt, sie müssen strategisch bestimmte Bereiche freilegen oder sie brauchen dann diesen Schutt, der als Ressource zur Verfügung steht. So jetzt von der Modellierung würden sie halt, da gibt es verschiedene Varianten. Entweder sie modellieren ihre Gebäude so aus Einzelteilen, die sie zusammensetzen, dann zerbrechen die immer in der gleichen Form. Modernerweise, so ist das hier auch, berechnet die Engine in dem Moment, wenn da eine Kraft einwirkt, dann ist dort der Bruchpunkt und der zersplittert ihr Objekt wirklich in Subobjekte. Und damit ist der Bruch, der dann entsteht, realistischer, weil der wirklich genau an der Stelle auch einsetzt. Das andere kennen Sie bei Spielen, wo Sie dann einfach draufhauen auf irgendeine Box und dann zerbricht die immer auf die gleiche Weise. Das ist nicht Fracture Physik, das ist eine Animation. Fracture Physik bedeutet wirklich, dass Sie versuchen, die Kraftvektor, der auf dieses Objekt einwirkt, zu bestimmen, um die Bruchkanten und den Bruchpunkt und auch das Wegfliegen der einzelnen Teile so darzustellen, dass es glaubwürdig wird oder dass es physikalisch nachvollziehbar ist. Also Killzone 2 und eben Red Faction wären solche Spiele, die das wirklich auch. Also bei Killzone ist es nur Eye Candy, bei Red Faction ist es wirklich auch Spielelement. So, das sind die Grundlagen der Festkörperphysik. Softbody-Physik oder Weichkörperphysik arbeitet mit Seilen und Federn. Cut the Rope war hier ganz bekannt, World of Goo liegt noch davor. World of Goo, da sind sie ja so eine Gruppe von Schleimklumpen, die sich miteinander verbinden können und dann elastische Gelenke bilden, also elastische Verbindungen. Und da müssen sie tragfähige Strukturen bauen, die sie dann mit Luftballons stützen, damit diese Blöcke von einem zum anderen Ort kommen. Ich zeige Ihnen das auch mal. Das war eines der ersten, also war eines der erfolgreichen Indie-Titel von der Gruppe, die danach das Humble Bundle gegründet hat. Auf den Erfolg war ein sehr erfolgreiches, weil es eines der ersten Mal, das mit Weichkörperphysik als zentralem Spielelement gearbeitet hat und so alle Notwendigkeiten des Casual Games erfüllt. Also sie haben also Puzzle, sie müssen da hoch und möglichst viele dieser Bälle hinbringen. Wenn die sich nah genug kommen, dann bilden sie diese Struktur, also diese Streben aus. Aber es kann halt durchaus sein, wenn Sie zu hoch bauen oder zu unsauber bauen, dann knickt die Struktur wieder ein und dann bricht alles durch. Und das müssen Sie verhindern und dann die übrigen Klumpen, die Sie nicht gebrauchen, die werden dann halt oben eingesaugt und füllen diesen Schleimbeutel, Kanister. Und das sind Ihre Punkte. Und das Ganze, man sieht, also es federt halt ständig. Das ist diesmal keine Animation, das ist einfach federt, sondern hier wird an jedem Punkt berechnet, welche Kräfte wirken ein. Diese Streben sind von unterschiedlicher Viskosität, also die halten eine bestimmte Belastung aus, bis sie dann zerreißen und dann alles zusammenbricht. Wahrscheinlich ist der Let's Player auch wieder so, der schafft immer alles auf den ersten Sitz. Weil ihnen dann zeigen will, wie gut er spielen kann. Und dann haben sie andere, da können sie die wieder abnehmen, also die grünen können sie wieder abnehmen. Es gibt verschiedene Farben. Oder die bleiben an Wänden kleben und die einen tun das, die anderen tun das nicht. Also hier ist zum Beispiel, das ist eines der schwierigeren Level, weil sie natürlich an diesen Sägen werden sie zerlegt, zack. Und sie müssen jetzt drumherum kommen und das ist gar nicht so leicht, das sieht man auch gleich mal, wie das so. Also es strebt nach unten, weil es immer schwerer wird. Es federt aber nach und sie müssen rechtzeitig um diese Sägen rumkommen, ohne dass sich ihr. So, jetzt klebt es fest und jetzt können sie halt hochkommen. Das war's schon wieder. Also das wäre World of Goo. Soft Body Physik. Cut the Rope ist ist nicht ähnlich, aber ist auch mit Weichkörpern, dass sie hier Federn haben oder Seile, die so hin und her schwingen. Und auch da müssen sie diesmal wirklich die Elastizität ihrer Gegenstände mit berücksichtigen. Das ist das zentrale Spielelement. Sie müssen halt dieses Bonbon zu dem Monster bringen, zu dem Omnom, und da gibt es dann verschiedene Hindernisse auf dem Weg. Das gibt es inzwischen auch in vielen Spielen, dass sie Seile und Federn haben, oder Oberflächenverformungen wie in Jelly Car, auch so ein Casual Game. Aber es gibt nicht so. Oh, Jelly Car Gameplay. Es gibt da schon deutlich weniger Spiele, die auf Weichkörperphysik als zentrales Spielelement setzen. Das ist ganz witzig, aber hier sehen Sie es ja, also dieses Auto selber besteht aus so einem Kautschuk-ähnlichen Material und das Ziel ist vor allem, dass es halt nicht umkippt. Aber gut, dann können Sie halt tilt the device to flip your car. Und Sie müssen auch hier durch, also im Wesentlichen von A nach B kommen und dafür sorgen, dass Ihr Fahrzeug, das können Sie dann mal also können es größer machen, kleiner machen und so, und das sind solche Spielmechaniken und man sieht dieses Nachfedern der einzelnen Elemente. Deswegen heißt es auch Weichkörperphysik. Im Grunde genommen ist Weichkörperphysik, das sind ganz viele kleine Körper, die da zusammengesetzt werden, auch so eine Feder, so besteht häufig aus vielen kleinen Elementen, aber man kann es dann, so, und das ist so, das Rad zum Beispiel besteht vor allem aus den drumherum liegenden Polygonen, die fest miteinander verbunden sind und nachfedern können. Dadurch entsteht aber der Eindruck, dass das Ganze wirklich aus Jelly besteht, weil das halt dann halt so nachschwingt. Deutlicher wird das vielleicht so bei der typischen Anwendung von Weichkörperphysik ist Kleidung, also Clothing. Das können Flaggen sein oder hier dieser, das habe ich Ihnen aber auch schon mal gezeigt bei der Computergrafik. Kleidung, Haare sind so typische Weichkörper, die so mitschwingen. Dafür wird es dann eingesetzt, oder Blätter, Folie, alles was so schwingt, wenn Sie irgendwie Blätter im Wind rauschen haben oder Gräsern, so, das sieht dann aus wie so eine wabernde Masse, ist aber im Grunde genommen nur ganz viele Festkörper, die miteinander verbunden sind. Und bei Terrible Cloth, also zerreißbarer Kleidung, sind halt ganz viele dreieckige Polygone. Es ist halt nicht eine große Fläche, sondern es sind ganz viele und auf jeden wirkt eine Kraft und die wiederum sind verbunden mit ihren Nachbarpolygonen, sodass der Eindruck entsteht, man hätte es hier mit einem verformbaren Gegenstand zu tun. Aber wenn man reinschaut, das sieht man vielleicht auf dem Boden liegend ja auch, dann sieht man dann wieder die Polygone, die da abfallen. Und je feiner Sie das modellieren können, desto glaubwürdiger wird Ihre Simulation. Auch ein Beispiel Wasseroberflächen, das ist so eines der großen Probleme in der Computerspielgrafik, ist Wasser neben Pflanzen. Denn auch Wasser, Sie können natürlich eine Textur drauflegen, das ist dann aber nicht glaubwürdig. Crysis war so um die Nullerjahre eines der Spiele, was sehr gute Wassersimulation, also eine Wasserdarstellung hatte. Das Problem bei Wasser ist halt, wenn es still steht, ist es in Ordnung, dann müssen Sie es nur spiegeln, reflektieren lassen. Aber wenn Sie reingehen, dann wollen Sie halt, dass es sich bewegt. Oder Sie wollen den Widerstand, Sie wollen das Splitsch-Platsch haben, aber dann auch die spritzenden Wassertropfen. Also, und dann brauchen Sie plötzlich ganz, ganz viele Polygone, die Sie vorher nicht brauchen. Und das ist dann immer die Frage, berechnen wir hier schon 2 Millionen Polygone, nur weil der Spieler vielleicht mal reingeht? Oder berechnen wir das erst, wenn der Spieler sich wirklich mit dem Wasser interaktiv auseinandersetzen will? Das sind solche Entscheidungen, die inzwischen von Physik-Engines übernommen werden, die sagen, okay, es gibt verschiedene Zustände des Wassers und je nachdem, was gerade ansteht, erfordert dann mehr oder weniger Berechenzeit. So, und dann gibt es Strömungsdynamik als Physik. Plasma-Pong ist so das eigentlich mir bekannt einzige. Vielleicht kennen Sie noch andere Strömungsdynamik-Spiele, Plasma-Pong. Was wirklich strömungsphysikalische Modelle in den Hintergrund legt. Also es ist nicht, das sind ganz viele Partikel, aber es wird eben als Strömungsfeld berechnet. Und das ist wie so ein Pong. Also das ist hier da noch das Demo. Und irgendwann können Sie dann Pong spielen. Und es basiert darauf, dass Sie wie beim Pong den Ball abprallen lassen können, aber Sie können halt auch so Plasma emittieren, das wiederum das Plasmafeld beeinflusst. So. Und dann gibt es ab und zu mal so Bursts. Aber das Spiel wurde natürlich entfernt, weil Pong wäre geschützt ist von Atari und Atari fand das gar nicht witzig und war, naja, mal zumindest der Versuch, innovatives Gameplay oder da mit dem umzugehen. Aber man sieht auch, es ist schon sehr, also sozusagen das Spiel selber ist gar nicht so spannend, wenn man spielt. Es ist dann doch eher so der Farbrausch, der das ausmacht. Und Sie berechnen zu jedem Zeitpunkt, so ein Plasmafeld ist halt ein Vektorfeld, das heißt, an jedem Punkt haben Sie einen Vektor, der sagt, in welche Richtung strömt dieser Punkt. Und das wird mit den entsprechenden Differentialgleichungen im Hintergrund, wird das dann bestimmt, dass wenn da neue Strömungs- und Kräfte reinwirken, dass sich das dann auswirkt auf das gesamte Vektorfeld. Das ist ein interessanter Ansatz, aber mir nicht bekannt, dass es wirklich genutzt wird. Also wo es zum Beispiel genutzt würde, also so Partikelströme, aber das ist eigentlich keine Strömungsdynamik, sondern eigentlich Weichkörper oder eben verschiedene Festkörper, das sind ganz viele. Das gibt es dann schon mal, dass sie Partikelströme umleiten. Und Auditorium war auch hier eines der ersten Spiele, die das zum Gameplay erhoben haben. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Akt 1. So, also Sie haben hier, da müssen Sie irgendwie zuschauen. So, hier haben Sie die Partikelströme und Sie sind dieses Objekt und müssen das umleiten, dass es dort reingeht. So, und wenn Sie das haben, dann haben Sie den Level geschafft. Das ist am Anfang natürlich leicht, wie immer. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, okay, das geht hier hin und das geht hier hoch zum Beispiel. Und Sie müssen genügend Partikel dorthin bringen. So, das sieht jetzt aus, als wäre Strömungsdynamik, aber im Grunde genommen haben Sie nur diese fancy Particles, das ist dann vielleicht so, Sie mögen jetzt 51, und die haben halt diese schönen Schlieren, deswegen sieht es aus, als sei es irgendwie eine strömende Dinge, aber es sind, eigentlich ist es eine bessere Form der Festkörperphysik, mit dem man sowas wie Fluiddynamik simulieren kann. So. So einen noch und dann hören wir auf, mal gucken. Ja. So, und hier ist das Problem, ich bin zu tief, aber ich kann meine Kraft vergrößern. Das ist ein ganz meditatives Spiel, weil sie immer solche Ambience-Sounds erzeugen, dadurch, dass sie diese einzelnen Klangelemente von Partikeln durchströmen und später gibt es dann auch farbige Partikel, dann müssen sie die gelben zu den gelben Klangelementen und die grünen zu den grünen linken und dann geht das so weiter. So, und dann neuerdings, das ist ja das, was die letzten Game Engines so hervorragend können, eben Partikel im großen Umfang, habe ich Ihnen aufgezeigt, so mit dem Demo der Unreal Engines, die ganz wesentlich darauf basieren, dass nun jede Flamme und Rauch und alles, was halt so Partikelströme benötigt, von der Grafikkarte und der von der Engine übernommen wird, sodass Sie sagen können, hier bitte ein Feuer hinstellen, was so und so stark Rauch, und Rauch ist auch nichts anderes als viele Partikel. Und wenn Sie dann irgendwie Wind drauf anwenden, das ist eine Kraft und der bläst diese Partikel dann in verschiedene Richtungen. Das können Sie alles physikalisch modellieren, aber Sie brauchen dann halt mal so 50.000 Partikel, damit der Rauch gut aussieht. Und das können Sie sich nur leisten, wenn irgendwas in Ihrem Spielsystem sich um diese 50.000 Partikel kümmert oder Flüssigkeiten. Wenn Sie das nachvollziehen, also in welche Richtung sich das entwickelt, da gibt es dann schon hier so Water Simulation. Da gibt es dann schon beeindruckende Demos. Lifelike Fluid Simulation, die uns wiederum einen Eindruck vermitteln, in welche Richtung sich Computergrafik entwickelt. Das sieht sehr aus wie Wasser, besteht aber eben aus wirklich sehr, sehr vielen Partikeln, die für die Berechnung notwendig sind. Damit das so hin und her schwappt und dann auch das Licht richtig bricht und so. Das dauert dann schon eine Zeit, bis Sie das in Spielen haben, aber wir rechnen damit, wenn es dann soweit ist, dass die Grafikkarten stark genug sind, dann werden wir ganz viele Spiele haben, die irgendwie im Wasser spielen. Dann muss man das ja dann auch entsprechend ausnutzen. Water Simulation Technology. Wenn Sie sich also dafür interessieren, in welche Richtung entwickeln Sie Spiele, dann ist das sicherlich eins. Wir hatten ja schon gesehen Raytracing, also dass Sie realistischere Lichteffekte haben können, zum Beispiel Spiegel oder Glas oder eben auch Wasser. Aber es muss ja bei Computerspielen in Echtzeit passieren. Das ist ja nochmal was anderes als Animationsfilme, wo Sie beliebig viel Zeit haben für jeden Frame. Und da ist dann die Frage, mit wie vielen Polygonen arbeiten Sie und wie wird die Verformung dieser Polygonoberfläche physikalisch berechnet? Also hier sieht man dann solche verschiedenen Möglichkeiten, Wasseroberflächen abzubilden. Und das ist so der physikalische Realismus, der so wie Lara Crofts Haare, wo sich ja Menschen neue Computer gekauft haben, damit die Haare von Lara Croft in Tomb Raider irgendwie realistischer schwingen. So, dann gibt es Physik-Engines. Das sind spezielle Libraries, die Sie entweder lizenzieren können oder die in Ihrer Game-Engine drin ist. Also Unity arbeitet mit Physics von NVIDIA. Da habe ich Ihnen ja so ein paar Demos schon mal gezeigt. Die andere bekannte Engine war Havoc, die in solchen Spielen wie Alan Wake, Assassin's Creed oder Fallout 3 zu finden ist. Die sind ähnlich wie bei anderen Engines auch, dies nimmt sich nicht mehr viel. Also was die eine kann, kann die andere auch. Und dann geben sie halt damit an, dass sie so 10 Millionen Partikel in der Geschwindigkeit berechnen können. Aber wenn sie auf diesem großen Niveau mit einer Engine, mit einer Physik-Engine arbeiten, dann kriegen sie alle zeitgenössischen Phänomene, die sie in Computerspielen abbilden können, frei Haus geliefert. Alternativ dazu gibt es Open-Source-Physik-Engines, die nicht lizenziert werden müssen. Das hat sich alles relativiert dadurch, dass die Entwicklungs-Engines inzwischen kostenfrei verfügbar sind, also Unity und Unreal, solange sie nicht kommerziell arbeiten. Aber wenn Sie sagen, ich will großes Geld machen, aber will mir nicht das von der Unreal-Engine dann auffressen lassen, dann greifen Sie halt auf Open-Source-Angebote zurück, wie die Open Dynamics Engine für World of Goo zum Beispiel oder Call of Tourist. Oder Box2D, das ist eine ganz bekannte für 2D-Spiele, eben für Angry Birds oder Tiny Wings oder Crayon Physics Deluxe. Damit kriegen Sie sehr einfach und ohne, dass Sie sich um die physikalischen Berechnungen kümmern müssen, kriegen Sie dann die Physikeffekte, die ich Ihnen hier so gezeigt habe. So, das wäre es schon. Im Bereich der Physik gibt es Fragen, Anmerkungen von Ihrer Seite. Gar nicht, gut. Also es ist ja auch ziemlich selbsterklärend. Ihre Aufgabe ist es dann, dass Sie, wenn Sie die Physik eines Spiels analysieren, sich einfach mal fragen, was für physikalische Effekte werden dort simuliert und woran kann ich das festmachen? Also woran merkt man, dass hier mit Impulsen gearbeitet wird und nicht einfach nur mit Geschwindigkeiten oder dass hier Massen berücksichtigt werden und nicht jedes Objekt gleich schwer angesehen wird. Gut, dann hören wir schon mal auf. Wollen wir jetzt schon eine Pause machen? Das ist noch ein bisschen früh. Ja, machen wir eine Pause, wir machen jetzt 10 Minuten Pause, sehen wir uns um 20 bis 25 nach hier und dann gehen wir in den historischen Teil.